Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, es ist mir ein Anliegen, Psalm 121 heute mit euch zu teilen und dort tiefer hineinzuschauen. Und jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Ihr vervollständigt mal diesen Vers. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das war nicht synchron, aber richtig. Das ist Psalm 121, Vers 1. Und jetzt gehen wir meinen Vers direkt da drüber. Psalm 120, Vers 7. Und ihr vervollständigt, ich will nur Frieden, aber wenn ich rede? Keine Ahnung. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Dieser Vers hat nichts mit unserer Predigt heute zu tun. Es geht mir um Folgendes. Es ist interessant, auch wenn wir die Lesung nicht gehört hätten, hätte fast jeder, der irgendwie ein bisschen so christlich kultiviert ist, Psalm 121, Vers 1 zu Ende führen können. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Das haben wir schnell drauf, das können wir ganz schnell sagen, aber der Vers da drüber steht ja nur eine Zeile drüber. Das kriegen wir nicht so schnell hin, aber diesen Vers schon. Dieser Psalm ist bekannt. Er ist irgendwie in unserem Gedächtnis und hat auch eine Wichtigkeit. Aber warum eigentlich? Warum ist Psalm 121 so bekannt? Es gibt so viele Psalme. Aber das ist einer der Psalme, der vielen geläufig ist. Ich glaube, es liegt daran, weil jeder weiß, dass es Situationen in unserem Leben geben kann, die uns die Schuhe ausziehen wollen, die hart sind für uns, die uns das Fürchten lernen wollen und Umstände, die uns so eine Angst bereiten, dass unsere erste Reaktion Resignation und Hoffnungslosigkeit ist. Ich weiß nicht, ob ich denke, hier leben fast alle schon lang genug, um auch in so eine Situation mal gekommen zu sein. Diese Situation ist schwierig, sie ist hart und ich finde in mir gerade keine Hoffnung. Und meine Lieben, das ist etwas, was ich an der Bibel so schätze, warum ich sie auch so liebe, weil sie schonungslos ehrlich ist über den Zustand unseres menschlichen Wesens. Sie beschönigt nichts und die Gläubigen, die hier von sich selber schreiben, rücken sich nicht in ein gutes Licht, sondern sie beschreiben die Dinge nun einmal so, wie sie sind. Und das ist für mich auch ein Erweis der Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Dass das eben nicht ein Produkt ist, was irgendwelche Menschen sich überlegt haben, um eine Religion in diese Welt hinaus zu posaunen. Denn wenn ich eine Religion stifte, dann werde ich nur gut über die Urväter schreiben. Aber die Bibel ist voll von allerlei Irrungen und Windungen und Schwierigkeiten. Persönliche Krisen schreibt niemand gerne auf. Aber in den Psalmen haben wir viel menschliche Verzweiflung, dass man eben die Dinge nicht einfach so auf der Kette hat und das Leben wie geschmiert läuft. Wenn man Dinge einfach so sich ausdenken wollte, dann wird man viel glorifizierender schreiben, als die Bibel es hergibt. Und das ist für mich darum auch kein Wunder, dass wir dem Bestseller aller Zeiten hier unter uns auch immer viel Raum geben, viel zu Wort kommen lassen, denn die Bibel hat von Generation zu Generation bewiesen, dass sie eine unvergleichliche Kraft besitzt. Ist es nicht interessant? 2000 Jahre sind wir Christen jetzt schon dabei mit diesem Buch und es hört nicht auf. Immer wieder da rein, immer wieder da rein, immer wieder da rein. Und das hat sich nach 2000 Jahren nicht geändert, dass wenn Christen sich treffen, dass sie wissen, wir brauchen das Wort Gottes und wir müssen dort hinein. Warum? Weil wir seit 2000 Jahren Kraft davon bekommen, weil dieses Buch eine unvergleichliche Kraft hat. Weil es eben nicht einfach nur Worte sind von Menschen, die über ihre Zeugnisse schreiben, über ihre persönlichen Lebenserfahrungen, sondern weil diese Worte, im Griechischen heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass diese Worte Gott gehaucht sind. Der Heilige Geist hat diese Worte inspiriert und er gebraucht sie, um uns zu erneuern, Tag für Tag, Jahr für Jahr, von Generation zu Generation. Dieses Wort hat eine andere Kraft als persönliche Lebensberichte, so sehr ich sie auch mag. Persönliche Lebensberichte erschöpfen sich aber irgendwann. Kennt ihr, es gibt ja immer so Geschwister in Gemeinden, wenn sie das Wort haben, dann berichten sie von einem Zeugnis aus ihrem Leben. Und dann denken einige, ja, das haben wir schon 300 Mal gehört. Das hat sich irgendwann erschöpft, okay, ja, ist klar. Aber beim Wort Gottes ist es nicht so. Da kannst du immer tiefer und es gibt immer tiefere Schichten. Das liegt daran, dass Gott hier drin steckt. Ja, Gott steckt hinter diesen Worten. Gott hat sich entschieden, in diesen Worten uns zu begegnen und uns Trauernde zu trösten, müde aufzurichten, Arrogante zu korrigieren und Verirrten Orientierung zu geben. Darum schauen wir uns immer wieder die Bibel an. Und wenn du neu hier dabei bist und noch nicht so richtig weißt, was machen die hier eigentlich, lass dich auf die Bibel ein und du wirst die unvergleichliche Power erleben, die dieses Buch hat, wenn man ihm Raum gibt im persönlichen Leben. In Vers 1, ich lese ihn noch einmal, weil er so gut ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Manch einer liest diesen Vers und denkt, dass der Psalmist, der das hier geschrieben hat, sind übrigens Lieder, die dann vom ganzen Volk Gottes auch gemeinsam gesungen wurden. Manch einer liest diesen Psalm und denkt, dass hier drinne schon irgendwie eine Lösung ist, dass jemand zu den Bergen schaut und Hoffnung schöpft, dass hier irgendwie Hilfe zu erwarten ist. Aber wenn wir genau lesen, ist für den Psalmisten diese Berge, die er da sieht, nicht der Ort, woher seine Hilfe kommt, sondern er sieht die Berge und fragt sich, woher soll meine Hilfe kommen? Wenn ich diese Gewalt sehe, die vor mir steht, dann fühle ich Ohnmacht in mir. Dieser Psalmist schaut nicht auf die Berge und sagt, guck mal, von dort wird meine Hilfe kommen, sondern er sieht Gebirge, er sieht Berge. Ich weiß nicht, welche Berge er gesehen hat, aber auf jeden Fall sieht er welche und er ist total erfasst mit einer brennenden Sorge. Ich sehe Berge vor meinem Angesicht und sie drohen auf mich zu stürzen. Standet ihr mal vor einem Berg, wo ihr gedacht habt, irgendwie, ich habe das Gefühl, das Ding bewegt sich. Und das Ding will auf mich drauf. Manchmal können Berge ziemlich erschreckend sein in ihrer Wirkung. Berge können so grausam auf uns wirken, dass sie uns unsere Sicht vernebeln. Und die einzige Frage, die bleibt, ist, woher kommt Hilfe? In Anbetracht dieser Gewalt, in Anbetracht dieser Macht, kein Ausweg sehend, die Sicht komplett versperrt, wie eine Wand, wie eine Mauer, die vor mir steht. Auch im Schwarzwald gibt es so manche Dörfer, die so gelegen sind, wenn du da drinnen bist in dem Dorf, dann ist direkt neben dir, zack, geht die Wand hoch. Denkst du, irgendwie beklemmendes Gefühl. Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich depressiv werden, wenn ich immer so, ne, also Emmending ist schön, wir haben es hier eben, ne, aber wir gucken auf die Berge von Weitem, sie sind weit weg, tun uns nichts. Aber wenn ein Psalm diese Bildsprache verwendet, dann nutzt er dieses Bild, was wir kennen, wenn wir auf Berge schauen, welchen Effekt sie auf uns haben können und gebraucht das natürlich im übertragenen Sinne, dass wir vor Bergen stehen, dass wir vor Gebirgsketten stehen können und denken, was ist das für eine Macht? Und ich bin so mickrig klein. Ich weiß nicht, ob ihr mal weit oben im Gebirge wart, die Skifahrer unter uns vielleicht. Das ist atemberaubend, das zu sehen. Ist auch eine Schönheit, ist auch eine Herrlichkeit und eine Pracht. Aber man merkt, wie winzig klein man ist und was man für ein Wurm ist. Ein Häufchen Elend im Vergleich dieser Größe und dieser Macht. Und der Psalmist beschreibt, dass es Situationen geben kann, wo diese Berge eben nicht einfach etwas Schönes sind, sondern diese Konfrontation, die er erlebt, ist etwas, was ihm Angst macht, was ihn Sorge bereitet und er keinen Ausweg hat, davon nicht fliehen kann. Und mir ist wichtig, dass wir merken, dieser Psalm wird nicht von jemandem geschrieben, der Gott nicht kennt, sondern das schreibt ein gläubiger Mensch. Ich weiß, wir werden gleich noch zu den anderen Versen kommen, ja, aber lass uns noch hier stehen bleiben. Diesen Vers schreibt ein Mensch, der Gott kennt. Und das gibt mir eine wichtige Lektion. liebes Gotteskind, auch dir als Gläubigen kann das Wasser bis zum Halse stehen. Du als gläubiger Mensch, der verbunden ist mit Gott, kann in Situationen kommen, wo du denkst, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles fertig. Die Herausforderung ist so hoch und übermannt mich dermaßen, dass mein einziger Schrei, den ich in mir finde, ist, woher kommt Hilfe? Na, eigentlich müsste man sagen, es muss doch besser wissen, was ist denn das für eine Frage? Du weißt doch, woher die Hilfe kommt. Wir kommen auch noch zu den Lösungen. Der Psalm bietet uns dann auch Lösungen an für unsere Situation. Aber wir dürfen nicht vergessen, womit der Psalm beginnt. Er beginnt nämlich nicht schon mit dem Happy End. Und wir sollten als Christen Acht geben, aufpassen, dass wir nicht zu schnell über die persönliche Notlage von Menschen einfach drüber gehen. Naja, wir haben ja doch die Lösung. Was fragst denn du so doof? Natürlich ist der Herr unsere Lösung. Ja, aber registrierst du, wie es einem Gläubigen gehen kann? Das ist jetzt nur ein Vers, aber dieser Vers dauert bei einigen Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Und das müssen wir registrieren. Ein gläubiger Mensch, ein gottesfürchtiger Mensch, jemand, der Gott kennt und auch Gott lieb hat, kann in Situationen sein, wo er nichts anderes sieht, als seine Berge, die vor ihm stehen und völlig ohnmächtig und verzweifelt ist vor der Situation. Wir müssen feststellen, es ist nicht allein der Gott, Lose, also der gottlos ist, nicht der Gottlose allein kann in tiefe Not fallen und in tiefe Krise. Psalm 121 zeigt uns, das ist ein Lied, was Gläubige immer wieder gesungen haben, weil es Lebensrealität ist und wir blenden sie auch nicht aus, wir müssen uns ihr stellen. Es ist Wahrheit. Gläubigen kann es so gehen. Deswegen ermutigt mich auch Psalm 102, Vers 1, wir haben am vergangenen Mittwoch uns hier in der Gemeinde getroffen zu einem besonderen Abend, den haben wir Thronsaalabend genannt, wo wir gemeinsam ins Gebet gegangen sind und dort haben wir Psalm 102 uns angeschaut und der Psalm beginnt wunderbar. Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Das ist so ein schöner Opener, so eine schöne Einleitung für einen Psalm. Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet und dann geht es los. Wenn du dich gerade geistlich nicht so auf der Höhe fühlst, wenn du das Empfinden hast, ich komme jetzt hier so in den Kreis der Heiligen, der Gerechten und Gesalbten, alle sind voller Kraft, aber mir geht es nicht so gut, du bist eingeladen, es ist gut, dass du da bist. Das sind Orte, wo Elende auch zusammenkommen. Das ist hier ein Ort, wo auch verzagte Menschen Platz finden und ihrem Inneren freien Lauf lassen können vor dem Herrn und ihre Not auch artikulieren können. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Merkt ihr in der Formulierung, dass er nicht einfach betet, woher wird Hilfe kommen? Er ist konkret, er sagt, woher wird meine Hilfe kommen? Diese Formulierung zeigt mir, dass es ein individuelles Eingreifen Gottes in unsere Situation braucht. Dass wenn Menschen in so einer Situation sind, dass es nicht einfach reicht, da gibt es irgendwie eine Theorie von Hilfe oder eine Hilfe, die dir geholfen hat, sondern ich brauche meine Hilfe. Es reicht mir nicht einfach, mich in den Gottesdienst zu setzen und dass wir von Hilfe schwadronieren, dass wir davon erzählen, dass es da irgendetwas gibt, was einem helfen kann, sondern ich brauche für meine Situation meine Hilfe. Das ist eine ganz schöne Messlatte. Ich brauche für meine Situation jetzt meine Hilfe. Du kannst von deiner Hilfe erzählen den ganzen Tag, aber ich brauche meine Hilfe. Deine Hilfe hilft mir nicht in meiner Situation. Sie kann mich vielleicht inspirieren, aber das reicht nicht.
Sie kann mir vielleicht die Augen öffnen für eine Situation, was zu tun ist, was sich vielleicht ändern sollte, aber es ändert nichts daran, ich brauche diese Hilfe in meinem Leben. Ich brauche meine Hilfe. Wo wird meine Hilfe herkommen? Und das ist für mich wichtig, dass wir, wenn wir es mit Gott zu tun haben, haben wir die Erwartung, dass jeder einzelne Mensch von Gott gesehen wird, von Gott geliebt wird und dass Gott jedem Einzelnen begegnen möchte. Es reicht nicht einfach, ein Kind von christlichen Eltern zu sein. Es reicht nicht, befreundet zu sein mit dem Pastor oder sonst etwas, sondern die Gnade Gottes muss in meinem Leben sichtbar, erfahrbar und spürbar werden. Dass ich selber davon Zeugnis geben kann, wie Gott mir zu Hilfe geworden ist. Und auch einem Paulus hat es nicht gereicht, davon zu erzählen, dass Jesus Christus, um uns mit dem Vater zu versöhnen, ans Kreuz gegangen ist und die Welt geliebt hat. Das ist richtig, das ist wahr. Aber Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich glaube an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was für ein Wort! Paulus, jetzt nimmst du dich aber ganz schön wichtig. Schreibst jetzt einen Brief und über 2000 Jahre lesen die Christen diesen Vers von dir und dann stellst du dich da so heraus, so, ich wurde geliebt. Der Sohn Gottes hat sich für mich hingegeben, damit mir meine Sünde vergeben ist und ich Vergebung bekomme vom Vater im Himmel. Warum macht er das? Weil Paulus weiß, es ist absolut notwendig und dringend, dass die Gnade Gottes nicht eine allgemeine Gnade ist, von der wir singen und erzählen, sondern diese Gnade Gottes hat dieser Paulus in seinem Leben erfahren, dass er sagen konnte, ich bin so mit Gott verbunden, dass die Liebe mir gilt. Es ist meine Hilfe, die ich erfahren habe. Darum frage dich, ist Gott deine Hilfe geworden? Oder ist es einfach eine allgemeine Floskel, eine allgemeine Wahrheit, die man nicht in Frage stellt, wo man sich einfach einklingt und ja nicht fragen oder ja nicht irgendwie, ja keine Fragen stellen, ansonsten fällt man auf. Aber was ist, wenn du 10, 20, 30 Jahre in einer Gemeinschaft unterwegs bist, du wolltest einfach nur nicht auffallen, aber nach 30 Jahren stellst du fest, den Herrn habe ich in meinem eigenen Leben noch nie erlebt. Was hast du dann davon gewonnen? Rein gar nichts. Rein gar nichts. Gottes Wort möchte in unser persönliches Leben, in unsere Herzen hinein und zu meiner Hilfe werden. Zu deiner Hilfe werden. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wir werden jetzt nicht in dem Tempo jeden Vers uns so anschauen. Keine Sorge, die ersten zwei Verse sind heute unser Filetstück und der Rest wird dann angereichert als Beilage. In Vers 2 sehen wir, dass der Psalmist von seiner Problemstellung zu einer Lösung gekommen ist. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also meine Hilfe ist Gott, der Herr. Nur die Frage ist, warum ist das eine Hilfe in seiner gegenwärtigen Situation, in seiner Not geworden? Warum kann er in Gott Hilfe finden für seine Berge, die ihn zerschlagen wollen? Und ich sehe hier, dass ihm biblisches Denken hilft, mit seiner Not fertig zu werden. Es ist kein Zufall, dass er das schreibt, was er schreibt. Er sagt nicht einfach nur, Gott ist meine Hilfe, sondern er erklärt es auch, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und jetzt kommt eine Erklärung, die ist nicht unwichtig. Der Himmel und Erde gemacht hat. Er sieht seine Berge, die ihn fertig machen wollen, die ihm Angst machen, und er sucht nach einem Ausweg, nach Zuflucht. Er sucht nach Hilfe und er findet sie bei seinem Gott, der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Er bringt dem, was er mit seinen Augen sieht, bringt er ein Gegengewicht. Und Berge können gewaltig sein. Eine Gebirgskette kann einen den Atem rauben. Aber Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Lernen wir das nicht als Kinder, wenn wir... Er hält die ganze Welt.
Ja, einige... Ja, genau. Abbruch.
Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Das ist kein Spaß, dass er das einfach schreibt. Er möchte uns nicht einfach nur an ein Kinderlied erinnern, was es damals auch gar nicht gab, was wir immer so schön singen. Aber er sieht seine Berge und er fragt sich, wer kann das handeln? Wer kann das tragen? Wer steht über den Dingen? Wer hat Gebirgsketten in seinen Händen? Und das setzt er als Gegenüber. Es ist so wie eine Waage, ja? Auf der einen Seite sind diese heftigen Berge und denkst, Alter, ist das schwer. Und auf der anderen Seite, was muss hier rein? Ja, Gott muss da rein. Ja, aber warum Gott? Warum kann Gott mir helfen? Weil er Berge kreiert. Er kontrolliert sie. Sie sind ihm nicht zu schwer. Sie sind ihm nicht zu mächtig, weil Gott viel mächtiger ist als die Berge. Gott steht weitaus darüber. Und wenn Gott auf die andere Seite Platz nimmt, dann sieht die Waage plötzlich ganz anders aus. Der Herr ist in der Lage, diese Dinge zu regeln und zu kontrollieren. Und das zeigt mir, dass diese Person war, die das geschrieben hat, die war zwar in einer Situation, wo sie nicht weiter konnte, aber sie wurde an eine biblische Wahrheit erinnert, die in ihrem Herzen schlummerte, und konnte in der Zeit der Not diesem Gewicht ein heftiges Gegengewicht liefern. Und dafür brauchen wir biblisches Denken, dass wir unser Denken füllen lassen vom Wesen Gottes, dass wir ihn kennen, dass wir wissen, wer er ist, dass wir wissen, wie er ist, damit, wenn wir in der Not sind, auch wissen, was kann ich von Gott erwarten? Und deswegen sagt er nicht einfach, meine Hilfe kommt vom Herrn, der ein guter Hirte ist. Ja, ist Gott ein guter Hirte?
Amen. Einige waren jetzt gerade so, hä, ist er jetzt nicht?
Doch, natürlich ist er ein guter Hirte. Aber dieses Bild, das funktioniert nicht. Wie soll mir jetzt ein Hirte bei diesen massiven Bergen helfen? Ich brauche jemanden, der über diesen Bergen steht. Und dafür braucht es Gottes Erkenntnis, dass wir erkannt haben, wer Gott ist, dass wir ihn kennenlernen, dass wir biblisch denken und in unseren jeweiligen Notsituationen wissen, was kann ich an Wahrheit hier dieser Lüge entgegenhalten? Aber wer nur den Psalm 23 kennt, das ist ein guter Psalm, ich liebe ihn und ich möchte ihn euch auch nicht madig machen, aber es ist nicht die einzige Facette, die Gott uns zu bieten hat. Wir brauchen einen Gott, der stark ist, der auch mal als ein Krieger sich demonstriert. Weil wir unterschiedliche Notlagen in unserem Leben haben, sind nicht immer die gleichen. Wenn ich vor Gewalten stehe, vor Mächten und vor Bergen, da brauche ich niemanden, der dann sagt, ah ja, ich tröste dich, nehme dich in den Arm. Nein, ich brauche jetzt Stärke und die muss ich auch demonstrieren. Und deswegen erinnert sich der Psalmist, Moment mal, mein Gott ist nicht einfach irgendein Gott, ist nicht einfach nur ein tröstender oder ein liebevoller Gott oder, ja, lassen wir es mal dabei, sondern er ist derjenige, was ich in 1. Mose 1, Vers 1 gelesen habe, dass Gott die Welt gemacht hat. Gott hat Berge gemacht. Und die Berge, die er dort gesehen hat, als Israelit, sind nichts im Vergleich zu den Bergen, die wir hier kennen. Die Gebirge in Israel sind im Vergleich zu der Schweiz, und da gibt es ja noch ganz andere Gegenden, eher nicht so beeindruckend. Aber er wusste, ich habe gelernt, ich habe gewusst, ich habe doch gewusst, wer mein Gott ist. Und ich weiß auch, wer er ist, wie er ist und dass er diese ganzen Dinge, die Berge, die mir Angst machen, die hält er in seiner Hand. Meine Lieben, wir stehen, wenn wir in Notsituationen sind, stehen wir auch in einem geistlichen Kampf. Ein Kampf, der sich abspielt in unseren Gedanken, in unserer Seele und versucht uns hin und her zu reißen. Und die Frage ist, wie kämpfst du? Wie kämpfst du? Wenn du so wie in Vers 1 einfach stehen bleibst und sagst, ich kämpfe, indem ich einfach nur die ganze Zeit meine Probleme wälze und auf meine Probleme schaue, dann hast du nicht gelernt zu kämpfen. Dieser Psalmist hat gelernt, geistlich diese Dinge zu bewerten, indem er seinen Blick abgewandt hat zu Gott hin und wusste, was ihm hilft, wer dieser Gott ist. Denn finstere Gedanken und dunkle Mächte versuchen, uns einzunehmen allzu oft. Hast du das schon einmal erlebt? Wer hat es schon einmal erlebt? Es sind zu wenig. Ich glaube, es sind mehr. Ja, einige. Ich auch noch. Wir müssen in der Bibel leben. Noch einmal. Wir müssen in der Bibel leben, damit sie unser Denken prägt. Wenn die Bibel kein nennenswerter Faktor ist in deinem Denken, dann hast du den Bergen auch nichts entgegenzusetzen und dann bist du verloren. Deine Seele hat keinen Halt, kann an nichts festhalten. Wir brauchen das Wort Gottes, damit in dieser Not es auch ein Gegengewicht geben kann. Gott gibt uns doch seine Bibel nicht zum Spaß. Natürlich auch zur Freude, ja, aber doch nicht einfach nur so. Weißt du, denkst, ach, was soll das mit dieser ganzen Bibellese? Ich mag nicht lesen und so weiter. Ja, ist okay, wenn du nicht lesen magst. Aber ich frag dich, ob du in der Not Hilfe willst. Ich frag dich, wenn du untergehst, ob du da einen festen Halt haben willst. Es geht nicht darum, ein Hobby auszuüben, sondern ob ich ein Interesse habe, dass meine Seele nicht untergeht. Darum geht es. Es hat eine immense Tragweite. Es geht nicht darum, dass du dir noch ein Hobby hinzunimmst, sondern dass du festen Halt hast unter deinen Füßen. Darum geht es. Und wenn dir irgendetwas an deiner Seele liegt, ich hoffe das, dann wirst du zusehen, dass Gottes Wort Einzug hält in dein Herz und dass du dich fit machst und bereit machst in den guten Tagen, damit das Anker ist in den schlechten Tagen, die kommen werden. Denn nur wer in der Wahrheit verwurzelt ist, ist dann auch in der Lage, den Bergen etwas entgegenzusetzen. Zwei Psalmen vorher, Psalm 119, ist bekanntlich der längste Psalm. Und in diesem Psalm besingt man eigentlich die ganze Zeit nur die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Immer mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten, dein Wort, deine Zeugnisse, deine Versprechen, deine Gebote, alles Synonyme, also unterschiedliche Worte für ein und dieselbe Sache, und zwar Gottes Wort. Und ich möchte euch vier Verse zitieren, um zu erkennen, wie wichtig es ist, in der Wahrheit des Wortes verwurzelt zu sein, in Anbetracht der Berge. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Gottes Wort erhellt die Situation, gibt Licht in die Dunkelheit, damit ich weiß, wohin ich treten muss. Psalm 119, Vers 133. Befestige meine Schritte durch dein Wort. Wenn ich merke, es wird wackelig, es wird schwieriger, brauche ich einen festen Stand. Willst du wissen, wie? Die Bibel sagt es dir sehr, sehr klipp und klar. Durch Gottes Wort. Werde hier zu Hause und du wirst merken, dass dein Schritt fest wird. Du wirst merken, dass dein Gang gerade wird, dass du nicht so orientierungslos bist. Und es gibt so manche Seele, auch in Gemeinden, die will und will nicht fest werden. Das ist ein Jammer. Es gibt so manche, die werden einfach nicht reif. Sie stolpern von Mal zu Mal, von Mal zu Mal und haben keine Serie eines festen Gangs. Ich will die Frage stellen, ob vielleicht Gottes Wort hier eine gute Medizin wäre für dich, um hier Weisheit zu finden für dein Leben. Psalm 119, Vers 50. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Deine Zusage hat mich belebt. Psalm 119, Vers 52. Ich gedachte, Herr, deiner Bestimmungen von alters her und ich tröstete mich. Spannend. Ich gedachte, Herr, deiner Bestimmungen von alters her und ich tröstete mich. Gott lässt uns nicht alleine in unserem Elend. Gott lässt uns nicht alleine in unserer Verzagtheit. Er hat uns etwas gegeben, was uns Trost geben kann. Nutze die Zeit. Versenke dich in das Wort. Denn der Heilige Geist wird das Wort Gottes verwenden, um es dir in Erinnerung zu rufen. Vielleicht nicht, dass du es dann richtig zitierst in deinem Kopf, aber dass du verstehst, ich erinnere mich an eine Wahrheit, die ich über Gott gelernt habe, die habe ich gelesen. Das ist schwarz auf weiß und Gott hat sich dafür verbürgt und ich kann mich darauf stellen. Mein Gott ist nicht ein allgemeiner Gott. Mein Gott ist ein Gott mit Charakter. Mein Gott ist ein Gott mit Werten. Mein Gott hat Profil. Er hat sich bekannt gemacht. Und deswegen ist er auch zuverlässig in der Not. Fülle in guten Zeiten dein Herz mit Gottes Wort. Wisst ihr, die Bibel ist so eine, kann man vielleicht so sich vorstellen, wie eine Art Freundeskreis, den man aufbaut. Mit dem einen Freund kann man ein bisschen mehr anfangen als mit dem anderen Freund, aber es ist letztendlich ein Freundeskreis von 66 Freunden, also 66 Bücher. Das ist ein großer Freundeskreis, ich weiß. Aber es ist wie im echten Leben. Wenn du nicht investierst in Freundschaft, dann wirst du in der Notsituation nicht wissen, wer dir Unterstützung sein kann. Ist es nicht so? Wenn du in eine neue Stadt ziehst und niemanden kennst und du hast ein Problem mit deinem, keine Ahnung, mit deinem Auto. Klar, du kannst jetzt zum Mechaniker gehen, aber bleiben wir mal auf der Freundesebene. Aber du kennst niemanden, der einfach mal kurz drüber guckt, ja? Vielleicht hast du einfach nur nicht richtig gedreht. Kann ja alles passieren. Hast du einen Freund, zu dem du dann gehen kannst und sagen, hey, ich rufe dich mal eben an, ich habe hier ein Problem mit meinem Auto, so Erste Hilfe, kannst du mir irgendwie gerade sagen, was ich machen soll? Wer ist in deinem Freundeskreis, der dir in unterschiedlichen Situationen helfen kann? Zum Beispiel Sorin, ja, der ist Auto, so ein Autofachmann. Wenn ich ein Problem mit meinem Fahrrad habe, dann rufe ich nicht Sorin an. Weil, ja, vielleicht kannst du auch Fahrräder reparieren, aber ich weiß, für meine Autos, dann rufe ich eher ihn an. Aber wenn ich ein Problem mit meinem Fahrrad habe, dann rufe ich vielleicht den Benjamin an oder den Rainer oder den Tobi, weil das sind Fahrradfreaks. Man kennt einander. Man weiß um die Stärken. Und in der Notsituation weiß ich, wen kann ich jetzt zu Rate ziehen. Aber so mancher Christ ist in seiner Beziehung zu seinen Freunden in der Bibel wirklich ratlos und weiß gar nicht, wen er fragen kann. Der Psalmist in Psalm 121 wusste in seiner Situation, wen er fragen kann. Er ist ins erste Buch Mose gesprungen und hat dort Hilfe gesucht. Deswegen ist es wichtig, dass die Bibel zu unserem Freund wird. Das ist jetzt vielleicht ein sehr praktischer Exkurs und trifft auch nicht auf jeden zu, aber lass uns das vielleicht noch kurz sagen. Ich weiß nicht, welche Gewohnheiten du hast mit deiner Bibel. Weil es ist jetzt eigentlich nicht geplant gewesen, dass ich darüber spreche. Ja? Jeder liest der Bibel anders. Und du bist auch frei, es so zu tun, wie du es willst. Ich möchte dir nur einen Tipp geben.
Ich beobachte, dass viele keine echte Bibel mehr in ihrer Hand haben, sondern nur noch digital lesen. Kannst du alles machen. Man ist auch schön schnell, wenn man Worte sucht, dann zack, hat man die Bibel. Ich spreche nur von mir und das ist wirklich nur sehr subjektiv. Mein persönliches Erleben ist, wenn ich Dinge physisch in der Hand habe, dann haben sie für mich eine andere Gewichtung. Also einmal auch in der Hand, ne? Aber auch vom fotografischen Gedächtnis her. Einige funktionieren so, dass sie wissen, das habe ich gelesen, das war weiter vorne. Und das stand oben rechts. Vielleicht ticken einige so. Nicht jeder, aber ich ticke ganz stark so. Wenn ihr denkt, dass ich immer alle Bibelverse im Kopf habe, nee, ich weiß aber, dass sie oben rechts standen, weiter hinten. Ja, und dann wird gesucht, zack, 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 und dann habe ich sie. Das wirst du nur können, wenn du ein physisches Buch in deiner Hand hältst. Ja, der Philosoph, der nickt ganz genau, Bücher. Auf dem Handy ist immer alles gleich. Du kannst auf dem Handy nicht fühlen, ob du gerade im Alten Testament bist oder im Neuen Testament. Das ist manchmal aber nicht ganz unwichtig zu wissen. Das ist nicht so. Es gibt so manche Gebote im Alten Testament, mit denen haben wir nichts mehr am Hut, sage ich mal. Kann man trotzdem lesen und einen Gewinn davon bekommen. Aber es ist nicht unwichtig, ich würde sagen für viele, nicht für alle. Ja? Ich möchte daraus kein Gebot machen. Aber ich möchte empfehlen, habe eine echte Bibel in deiner Hand. Markier darin rum, schreib darin rum und wechsel nicht zu viel die Bibeln. Wechsel nicht zu viele Übersetzungen. Also wenn du die Bibel studierst, kannst du gerne andere Übersetzungen zu Rate ziehen. Aber hab eine Bibel, wo du zu Hause bist. Wo das Schriftbild für dich zu Hause ist. Wo du weißt, wie hier die Übersetzung funktioniert. Einige lesen ständig in unterschiedlichen Übersetzungen, aber wenn es dann darum geht, mal Verse irgendwie im Kopf zu kriegen, können sie es nicht, weil sie diesen Vers in 20 Übersetzungen gelesen haben und nicht heimisch werden. Wisst ihr, was ich meine? Und das macht es wesentlich, nicht für jeden, aber vielleicht für den manch einen hier, es hilft, in einer Bibel zu Hause zu sein. Ich gehe, wenn ich weggehe, auf Reisen gehe oder aus dem Haus gehe, ich gehe nicht ohne diese Bibel. Und wenn ich eine andere Bibel in der Hand habe, lese ich ganz ungern. Ich lese ungern Bibel in anderen Bibeln. Ich lese nur in dieser Bibel gern, weil sie mein Zuhause geworden ist. Du darfst sie dann auch mal wechseln. Das ist überhaupt kein Problem. Es geht hier nicht um ein Gesetz. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen zu sagen, ich nehme mir ein echtes Buch, dass ich ein Gefühl dafür habe, bin ich jetzt gerade im Alten, bin ich im Neuen Testament? Wo finde ich die Dinge wieder? Das ist mit digitalen Medien viel schwieriger. Es gibt auch Vorteile, ja, ich weiß, ich bin auch ein Technikfreak, aber wenn es ums Bibellesen geht, dann werdet ihr mir das hier nicht wegnehmen können. Gut, so viel mal zum Exkurs. Tauscht euch gerne mal darüber aus. Na, wie liest du die Bibel? Ja, gar nicht. Tauscht euch mal aus und inspiriert euch. Das, was ich gerade gesagt habe, sollte einfach nur zur Inspiration dienen und ist nicht ein Wort des Herrn, so muss man Bibel lesen. Versteht es bitte nicht falsch. Wenn du weiter mit deinem Handy dann hier deine Bibel liest, dann kriegst du nur von mir einen kritischen Blick, aber trotzdem habe ich dich lieb. Also, nur Spaß. Also, kenne deine Freunde, deine 66 Freunde gut, damit sie dir in Zeiten der Not auch behilflich sein können, wenn du akut Hilfe brauchst. Jetzt passiert Folgendes. Wir müssen ja langsam irgendwie mal die Kurve kriegen. Wir haben hier eben gerade gelesen, ich hebe meine Augen auf. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt pass mal auf, plötzlich verändert sich etwas in diesem Psalm. Und achtet mal darauf, wer spricht jetzt eigentlich hier und zu wem? Eben gerade ging es darum, ich, meine Hilfe. Und in Vers 3 bis 8 wechseln auf einmal die Pronomen. Wenn du nicht weißt, was ein Pronomen ist, du wirst es gleich merken. Das heißt, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Habt ihr gemerkt? Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann geht es auf einmal weiter, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Hä? Wer spricht denn jetzt hier auf einmal? Und Beim ersten Mal lesen fällt es dir vielleicht gar nicht auf, aber wenn du langsam liest, merkst du, hier ist auf einmal ein Switch, hier ist auf einmal ein Wechsel der Personen oder der Pronomen zumindest. Und spricht er jetzt zu jemand anderen oder kommt da jemand anders dazu, ihm an die Seite und spricht zu ihm? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, dass sich hier etwas findet, was wir oft in Psalmen finden, und zwar ein innerer Dialog. Diese Person spricht nicht zu jemand anderen, sondern spricht zu sich selbst, predigt zu sich selbst. Das bekannteste Selbstgespräch, so denke ich, finden wir auch in den Psalmen, im Psalm 103, Vers 1. Jetzt dürft ihr mal wieder ergänzen. Lobe den Herrn. Genau, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch das kennen wir. Es ist interessant. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ja irgendwie schizophren oder was. Aber die Psalme funktionieren immer wieder so. Meine Seele, Waldemar, ich erinnere dich, lobe ihn. Und hier sehen wir in diesen Versen, dass der Psalmist anfängt zu predigen, und zwar sich selber, immer und immer wieder: Er wird dich behüten, er wird dich behüten, er wird dich behüten. Er ist dein Hüter, er ist dein Hüter. Was macht er? Er hat eine Wahrheit erkannt, und die erkennt er nicht nur, sondern er wendet sie an und erfüllt sich mit dieser Wahrheit. Und immer wieder redet er auf sich ein und wendet Gottes Wort jetzt in seine Situation an, dass sie einen tiefen Effekt hat auf sein Herz. Predige nicht nur zu anderen. Du musst auch zu dir selbst predigen, so wie es die Psalme immer und immer wieder tun. Und hier haben wir ein goldenes Beispiel. Der Herr wird dich beschützen, Waldemar. Der Herr wird dich behüten, Waldemar. Der Herr ist mit dir, Waldemar. Der Herr ist deine Hilfe, Waldemar. Und wenn wir uns anschauen, und das bekommt ihr nur mit, wenn ihr genaue Übersetzungen lest, zum Beispiel die Elberfelder. Was macht der Psalmist hier? Habt ihr gehört, welches Wort er immer und immer wieder verwendet? Dein Hüter schlummert nicht. Er schlummert nicht, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr wird dich behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. Das ist immer das gleiche Wort, was wir im Hebräischen hier finden. Hüter, Hüter oder Bewacher. Aufpasser, Beschützer. Du kannst das alles unterschiedlich übersetzen, und einige Übersetzungen, damit es auch irgendwie schöner klingt, machen sie dann unterschiedliche Übersetzungen. Aber das Interessante ist, was wir in Gottes Wort hier finden, dass immer ein und derselbe Begriff gebraucht wird und uns diese Wahrheit, dass Gott uns beschützt, dass er unser Hüter ist, immer und immer und immer wieder in das Herz hineingepumpt wird. Dass du von diesem Psalm weggehst und eine Sache gelernt hast, dass der Herr mich behütet. Dieses Wort wird in diesen Versen, wenn er anfängt, für sich selber zu predigen, wird 7-mal verwendet. Ist auch interessant, ja, dass sie ausgerechnet das gewählt haben. 7-mal als Zahl der Vollkommenheit soll auch uns etwas zum Ausdruck bringen. Der vollkommene Schutz ist bei Gott, deinem Beschützer oder Behüter, zu finden. Und wir brauchen diese Lektion, dass wir uns selber anfangen, die Dinge zu predigen, immer und immer wieder. Erinnert euch an die Waagschale. Du brauchst ein Gegengewicht. Du musst dich in die Wahrheit versenken und sie richtig tief drücken und sie zu deinem Ein und Alles werden lassen. Bitte. Ja, bitte. Warte. So hört man dich nicht. Und vor allem unsere lieben Geschwister da hinten nicht. Schön nah ranhalten.
Ja, ich möchte gerne eine ganz kurze Ergänzung. Ich habe darüber, über dieses Murmeln über dem Wort Gottes, ich habe jemanden kennengelernt, der übers Gehirn forscht. Und er hat einen ganz tollen Vortrag gehalten. Wenn wir uns das Wort laut zusprechen selber, sind ganz aktive Gehirnregionen. Wenn wir das laut aussprechen, fällt es viel tiefer in uns rein. Und das haben die erforscht, und dieses laut aussprechen hat eine ganz große Wirkung.
Danke dir. Somit wussten die Israeliten damals schon etwas, was Forscher erst jetzt herausgekriegt haben. Wer Bibel liest, ist klüger. Ihr kennt den Satz aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Werft all eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Werft eure Sorge auf ihn. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Na, viele sehen dann diese Berge und sie wissen nicht, ja, wohin damit? Wie tue ich das denn jetzt aktiv? Psalm 121 ist eine Schule für uns, wie wir das tun. Dass wir die Wahrheit über Gott anfangen, uns zu predigen. Dass wir Gott in den Mittelpunkt rücken und er in unser Herz fällt. So werfen wir unsere Sorge auf Gott. Und eigentlich, das Witzige ist ja an diesem Psalm, er hätte einfach nur sagen können, der Herr ist dein Hüter und er beschützt dich, Punkt. Hätte einmal sagen können und das war's. Kennt ihr das? Wir singen manchmal Lieder und dann immer wieder, sagen einige, immer wieder, dann wird eine Zeile gesungen und immer wieder, hier wird siebenmal das Gleiche besungen. In diesem Psalm wird siebenmal besungen, du bist der Hüter, du bist der Hüter. Haben wir schon gewusst und trotzdem predige ich es noch einmal, du bist der Behüter, du bist der Behüter, immer und immer wieder. Das hat einen Grund, das hat einen Grund, weil es notwendig ist, weil der Fokus neu gesetzt wird. So, ich möchte das Letzte jetzt bringen. Wenn du den Psalm gelesen hast, wirst du am Ende Folgendes merken. Von den Bergen ist auf einmal keine Rede mehr. Am Anfang waren sie groß. Am Anfang war alles fertig. Wenn du zu Ende gelesen hast, von den Bergen spricht der Psalmist nicht mehr. Sind sie etwa nicht mehr da? Sind sie weggezaubert worden? Nein, sie sind natürlich noch da. Aber sie haben nicht mehr die Hoheit, wichtig, sie haben nicht mehr die Hoheit über unser Glauben und über unser Denken. Es ist ja eine Hoheitsfrage. Wem gibst du Befugnis? Wem gibst du die Hoheit über deine Gedanken? Wem gibst du die Hoheit über deine Seele? Wem gibst du die Hoheit über dein Herz? Eben gerade am Anfang hatten es die Berge und einige tummeln sich hier und haben den Bergen die Deutungshoheit gegeben. Wer hat Hoheit darüber? Wenn du handelst wie der Psalmist, wirst du merken, die Berge sind noch da. Die sind nicht einfach weg. Sie sind noch existent. Aber sie bestimmen nicht mehr mein Denken. Sie kontrollieren nicht mehr mein Handeln. Sie kontrollieren nicht mehr meine seelischen Empfindungen. Aber wenn die Wahrheit über Gott uns bestimmt und kontrolliert, dann werden die Berge eben nicht mehr so viel Gelegenheit haben, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir schauen dann nicht mehr länger auf die Berge zuallererst, sondern wir tun etwas mit unseren Augen. Wir schauen nicht mehr auf die Berge, sondern wir tun etwas, was in Psalm 123, Vers 1, dieser Psalm nur zwei Kapitel weiter ganz anders beginnt. Zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Ist nicht interessant? Ich schaue nicht mehr zu den Bergen. Zu dir hebe ich meine Augen auf. Ich möchte eine letzte Frage beantworten, weil sie den einen oder anderen in der Notsituation durchaus auch herausfordern kann. Wir haben hier eben gerade gelesen, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Vers 3 und in Vers 7. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Ist es wirklich wahr, dass wenn wir das jetzt tun, dass wir vor allem Unheil bewahrt werden und uns nie wieder etwas Schlimmes zustößt? Einige lesen diesen Psalm so und kommen dann zu dieser Frage. Aber bedeutet das, es gibt eine Weise, wie ich jetzt mit den Dingen fertig werde und dann wird mich nichts mehr tangieren und ich schwimme sozusagen auf der Welle obendrauf und nicht darunter? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Eugene Peterson, der Folgendes geschrieben hat. Das christliche Leben ist kein ruhiger Rückzug in einen Garten, in dem wir ohne unangenehme Störungen mit unserem Herrn spazieren gehen und reden können. Es ist auch keine Fantasiereise in eine himmlische Stadt, in der wir blaue Bänder und Goldmedaillen mit anderen vergleichen können, die es in den Kreis der Gewinner geschafft haben. Das christliche Leben ist ein Weg zu Gott. Auf dem Weg zu Gott bewegen sich Christen auf demselben Boden wie alle anderen, atmen dieselbe Luft, trinken dasselbe Wasser, kaufen in denselben Geschäften ein, lesen dieselben Zeitungen, sind Bürger derselben Regierung, zahlen dieselben Preise für Lebensmittel und Benzin, fürchten dieselben Gefahren, sind demselben Druck ausgesetzt, erleiden dieselben Nöte, werden in derselben Erde begraben. Der Unterschied besteht darin, dass wir bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jedem Atemzug, den wir atmen, wissen, dass wir von Gott bewahrt werden, dass wir wissen, dass wir von Gott begleitet werden, dass wir von Gott regiert werden. Und deshalb wird der Herr uns vor dem Bösen bewahren. Er wird unser Leben erhalten, ganz gleich, welche Zweifel wir ertragen oder welche Unfälle wir erleben. Dieser Psalm verspricht, und ich komme zum Schluss, dass Gott unser Leben behüten wird. Das bedeutet, da ist nichts, was dich aus der Hand Gottes reißen kann. Du wirst Drangsal, Bedrängnis, Schrecken erleben in deinem Leben, aber diese Dinge werden dich nicht endgültig zur Strecke bringen und sie haben nicht das Potenzial, dich von der Liebe und Fürsorge deines Gottes zu trennen. Und das ist das, was wir in Römer 8 lesen. Nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Er ist unser Herr. Er hält zu uns, auch in dieser Not. Aber diese Not kann nicht so ein Ausmaß entwickeln, dass sie uns komplett trennt und wir alleine dastehen. Der Herr wird bei uns sein. Und mit Jesus verbunden haben Verletzung, Schmerz, Not und Krankheit eben nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort, weil er versprochen hat, dein Hüter zu sein. Amen.